aus Philipper 3, die Verse 12 bis 14. Da spricht Paulus von dem Ziel, das er vor Augen hat. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.
Ich bete. Danke, guter Gott, für dein Wort. Danke, dass wir aus ihm immer wieder Ermutigung erfahren können, dass wir in ihm entdecken können, wie du dir das vorstellst, dass wir als Menschen dir, dem großen Gott, die Ehre geben und das eben nicht nur mit unseren Liedern und Gebeten und Worten, sondern durch unser ganzes Leben. Und so dürfen wir das immer wieder neu bedenken, was das heißt, dass du uns berufen hast, aber dass du uns auch ausgesandt hast, dass wir deine Werkzeuge sein sollen, dass wir Menschen sein sollen, die dir dienen und die mithelfen daran, dass etwas von deiner Liebe, deiner Güte, deiner Barmherzigkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit in dieser Welt hörbar und sichtbar wird. So bitten wir dich, Herr, dass du uns jetzt zurüstest, dass du redest und dass wir hören. Jeder so hört, wie es für ihn gerade genau richtig und gut und wichtig ist. Dein guter Geist kann das geben. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ihr tut, was die Väter taten, dann tut ihr nicht, was die Väter taten. Diesen Satz las ich auf einer Karte, auf dem vorne das Konterfei von Julius Köbner abgebildet war, einer der drei Gründerväter des Baptismus in Deutschland. Und ich könnte mir denken, dass es dir so geht wie mir, nämlich, dass du über diesen Satz erst einmal stolperst und nachdenken musst. Deshalb lese ich ihn noch einmal. Wenn ihr tut, was die Väter taten, tut ihr nicht, was die Väter taten. Die Väter haben nicht das Gleiche getan, was ihre Väter schon getan haben. Köbner, Onken und Lehmann, das sogenannte Klebert der Gründergeneration im Baptismus, haben eben nicht getan, was ihre Väter getan haben, sondern sie haben neue Wege beschritten. Die Zeiten ändern sich. Und die Kirche soll sich nicht dem Zeitgeist beugen, ja, aber sie soll in ihrer Zeit leben. Und die Kirche muss sich deshalb immer wieder fragen, was jetzt dran ist, was sie jetzt tun soll, wo jetzt ihre Schwerpunkte liegen sollen. Und genauso ändert sich ja auch unser persönliches Leben. Durch unser Leben hindurch durchlaufen wir etliche Stationen gewissermaßen. Die Schwerpunkte in unserem Leben änderten sich und ändern sich auch immer weiterhin. Und du hast dich auch verändert. Hoffentlich. Bert Brecht erzählte eine kleine Geschichte, so etliche, aber eine ist mir in Erinnerung geblieben, eine kleine Geschichte von Herrn K., von Herrn Keuner. Darin erzählt er, Herr Keuner traf einen alten Bekannten und der sagte zu ihm, ach, Sie haben sich ja überhaupt nicht verändert. Und Herr K. erbleichte. Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. So formuliert das der Apostel Paulus. Ein Christ Und das können wir bei Paulus in seinen Briefen immer wieder entdecken. Ein Christ zeichnet sich eben dadurch aus, dass er unterwegs ist und bleibt, solange er auf dieser Erde lebt. Er ist nicht fertig, er ist nicht vollkommen. Es reicht ihm nicht, Christ zu sein, also Christus zu glauben, getauft zu sein, zur Gemeinde zu gehören. Es reicht ihm nicht, weil er sieht, was an ihm selbst noch unvollkommen ist. Und weil er diese Welt sieht, in der das Reich Gottes eben nicht aufgebrochen, komplett da ist. Ein Christ entdeckt aber eben auch an sich selbst, in sich selbst schon etwas von diesem neuen Sein. Er ist ja schon eine neue Kreatur in Christus Jesus, weil der Atem Gottes, der Heilige Geist in ihm lebt. Und er entdeckt in der Gemeinde Jesu schon etwas von diesem zukünftigen Reich Gottes, weil die Kraft Gottes, der Heilige Geist in ihr ist. Er spürt und er sieht, was noch möglich wäre und wie weit wir heute davon noch entfernt sind. Und das macht ihn nicht traurig, das deprimiert ihn nicht, das frustriert ihn nicht, sondern das weckt in ihm eine Sehnsucht, danach dorthin zu kommen. Und das setzt ihn in Bewegung. Denn das ist doch das Ziel, auf das es zuzuleben gilt. Paulus gebraucht für das Leben des Christen immer wieder, mehrmals in seinen Briefen, das Bild des Sportlers. Und konkreter das Bild des Läufers, der das Ziel vor Augen hat und alles, sein komplettes Leben auf dieses Ziel ausrichtet, um den Siegespreis zu erringen. Wobei der Siegespreis bei Paulus, das bricht das Bild ab, eben nicht nur ihm dann gilt, sondern all den anderen, die am Ziel ankommen. Und man sagt bei den Olympischen Spielen ja auch, dabei sein ist alles. Also sein Ziel zu erreichen, darum geht's. Und diesem Ziel unterstellt, so sagt Paulus, er und damit eigentlich jeder Christ sein ganzes Leben. Reformation geht weiter, lautete das letzte Thema der Ausstellungen und somit ja auch unserer Predigtreihe, die damit heute zum Abschluss kommt. Die Reformation ist kein einmaliges, kein geschichtliches Ereignis, zumindest nicht für uns Christen, nicht im Blick auf die Kirche. Für Historiker mag das so sein, dass sie sagen, das ist eine bestimmte Epoche. Für uns ist Reformation etwas, was immer wieder neu dran ist. Weil eben Christsein das bedeutet, immer wieder neu zu fragen, was für mich denn dran ist. Wo Christus in meinem Leben denn sichtbar werden möchte. Immer wieder neu zu fragen, wo wir uns als Kirche von unserem Wesen entfernt haben, wo wir unserem Auftrag aus dem Blick verloren haben. Also durchaus immer wieder auch der Blick zurück zu den Anfängen, zu dem, was wir im Neuen Testament lesen können darüber, wie Nachfolge Jesu aussieht, was Gemeinde Jesu eigentlich ausmacht. Wenn Paulus hier schreibt, dass man nicht zurückschauen kann, dann ist das nicht gemeint. Er hat das auch immer wieder getan. Aber aus dieser Rückschau immer wieder neu den Blick in die Gegenwart und in die Zukunft gewinnen. Mit diesem Grund sozusagen zurückzuschauen, um aus der Vergangenheit zu lernen für die Zukunft. Darum geht's. Diese Fragen sind zu stellen. Was bedeutet eben das, was wir in der Bibel lesen können von damals für uns heute? Was ist heute dran? Wie sieht es heute aus, den Auftrag Jesu für seine Gemeinde anzugehen? Als Beispiel zum Thema bietet uns dann die Ausstellung eben diesen besonderen Menschen, den vielleicht bekanntesten Baptisten an, Martin Luther King. 2018 jährt sich sein Todestag zum 50. Mal. Seinen 100. Geburtstag können wir allerdings erst 2029 feiern. Über King ließe sich jetzt viel mehr erzählen. In der Bibelstunde werde ich das noch tun. Insofern dazu hier eine herzliche Einladung, im Bibelgespräch oder in der Bibelstunde dann dabei zu sein. Martin Luther King war überzeugt davon, dass die Gemeinde Jesu jeweils in ihrer Zeit so leben muss, dass sie Impulse in die Gesellschaft so hineingibt, dass die Gesellschaft verändert wird. Das meint es nicht, dem Zeitgeist zu folgen, sondern die Gesellschaft zu durchdringen und zu prägen. So wie es eben auch in der Reformation mit Luther und den anderen Reformatoren geschehen war. Und es solle immer zwei Ansatzpunkte geben, um das zu verändern. So sah er das für sich und hat das auch gelehrt und gelebt. Beim Einzelnen und bei der Gesellschaft. Beides musste immer in den Blick genommen werden. Und sein Hauptaugenmerk lag sicher auf der Frage der Gleichberechtigung von Weiß und Schwarz. Das war das damals brennende Thema. Aber dass er da nicht total drauf fokussiert war und sonst gar nichts mehr wahrnahm, kann man nun gerade nicht behaupten. Denn er hatte auch andere Themen im Blick. So war er 1964 in Berlin, damals ja noch geteilte Stadt oder gerade relativ frisch durch eine Mauer geteilte Stadt. Die amerikanischen Behörden haben geahnt, dass er es nicht dabei bewenden lassen will, im Westen der Stadt zu sein, und haben ihm seinen Ausweis weggenommen. Aber King hat sich nicht bremsen lassen. Er ist zum Checkpoint Charlie gegangen, hat seine Kreditkarte gezeigt und man hat ihn durchgelassen. Und so hat er im Ostteil der Stadt in zwei Kirchen Predigten gehalten. Und auch diese haben damals voll eingeschlagen. Die Reformation ging bei King und durch ihn weiter. Man muss rückblickend sagen, und das bestätigen Historiker durchaus in der Breite, dass die Bürgerrechtsbewegung der USA vor allem durch die schwarzen und farbigen Kirchen inspiriert und vorangetrieben worden sind. Und erst als der Zug schon richtig lief, sind andere mit aufgesprungen, wie zum Beispiel die Black Panthers, und das waren ja größtenteils aus den islamischen Gemeinschaften kommende Farbige. I have a dream. Wir haben eben einen Auszug dieser Rede gehört, die King am 28. August 1963 vor dem Lincoln Memorial hielt. Und wenn ich heute diese Rede sehe oder auch nur höre, dann läuft es mir, obwohl ich es schon so oft gesehen und gehört habe, immer wieder eiskalt den Rücken runter. Der Marsch auf Washington, 250.000 Menschen, darunter 60.000 Weiße. Ich habe einen Traum. Diese Worte standen übrigens nicht im Originalmanuskript. Er hat sie ganz kurz vor der Rede noch hineingefügt und hat seine Rede sozusagen noch relativ frei umgestaltet. King war ein großer Redner. Ich wünsche mir manchmal, ich wäre auch ein solcher großer Redner. Bin weit davon entfernt. Er hat, ich weiß nicht, wie viele Redewettbewerbe gewonnen. Und wenn man diese Rede hört, dann merkt man das. Das Charisma ist noch bis heute zu spüren. Aber es ist nicht nur die Redekunst, die uns das ja so kalt den Rücken runterlaufen lässt. Oder mir zumindest. Sondern es ist das, was in ihm lebt, diese Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und seine gewaltfreien Aktionen waren erfolgreich, trotz der vielen Widerstände, von denen Brigitte Geiger ja vorhin auch schon gesprochen hat. Und das, obwohl sein Fürsprecher, der Präsident der Vereinigten Staaten, gerade ermordet worden war, John F. Kennedy, unterzeichnete dann nicht allzu lang später der neue Präsident Lyndon B. Johnson am 2. Juli 1964 den Civil Rights Act. Und damit wurde die Rassentrennung, die ja vorher zementiert war im Gesetz, aufgehoben. Und ein Jahr später erhielten die farbigen und schwarzen Amerikaner Wahlrecht. Und drei Tage nach Kings Ermordung in Memphis 1968 unterschrieb Johnson die Erweiterung des Civil Rights Acts, in der jegliche Diskriminierung verboten wurde, also sozusagen die Gleichberechtigung in die unterschiedlichen Gesetzesebenen hineingeschrieben wurden. Ich habe einen Traum. Hast du auch einen Traum? Oder auch einfach nur ein Ziel? Vielleicht sagt man da nicht, ich habe einen Traum, aber ein Ziel, eine Richtung, auf das du zulebst, in die du lebst? Ganz im Sinn dessen, was Paulus so für sich formuliert hat. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ja, am Ende geht es um das Reich Gottes. Das ist das Ziel, auf das wir hinleben. Aber das können wir nicht tun, ohne schon im Hier und Jetzt Ziele zu haben. Denn die Herrschaft Gottes, Reich Gottes kann man auch so übersetzen, Herrschaft Gottes, die beginnt ja schon im Hier und Jetzt. In meinem Leben begann sie schon damals, als ich gesagt habe, ja, Jesus Christus, ich will dir nachfolgen. Sie begann bei dir, als du dich bekehrt hast. Oder als du dich hast taufen lassen, weil du zum Glauben gefunden hast und dich entschieden hast, ja, ich möchte auch zu seiner Gemeinde gehören und ihm dienen. Die Herrschaft Gottes beginnt bei dir, wenn du dich jetzt für Jesus Christus entscheidest, jetzt dein Ja zu ihm sagst, wenn du jetzt das annimmst, dass er dich zum Gotteskind macht. Und sie setzt uns auf die Spur, dass wir unterwegs bleiben und dass wir auf diesem Weg etwas von dieser Herrschaft in dieser Welt aufleuchten lassen wollen. In unserem persönlichen Leben und in der Gemeinde, in der wir miteinander leben, mit der wir leben. Auch ich habe einen Traum. Und das ist mein Traum von Gemeinde. Und den möchte ich euch zum Schluss vorstellen. Ich habe einen Traum, dass wir in unserer Gemeinde als Brüdern und Schwestern zusammenleben. Und dass unsere Liebe ausstrahlt auf die Menschen hier ringsherum. Ich habe den Traum, dass Gott unter uns ein Klima der Wahrhaftigkeit, der Auferbauung und der Ermutigung schafft. Und dass wir barmherzig umgehen mit den Fehlern, dem Versagen und den Nöten anderer, wie auch mit unseren eigenen. Ich habe einen Traum, dass es uns gelingt, offen zu sein für andere, herzlich und authentisch, sodass Menschen weit über die Grenzen unseres Ortes hinaus angesprochen werden und hierher kommen, um bei uns aufzutanken, Glauben zu finden, sich Kraft zu holen für ihren Alltag. Oder vielleicht auch Rat für ihre Gemeinden. Ich habe einen Traum, dass die Gottesdienste unserer Gemeinde vielfältig sind, wie die Menschen. Und dass sie so zu einem Ereignis werden, das immer mehr Menschen inspiriert, Christen zu werden und als Christen zu leben. Dass unsere Gottesdienste zu einer das Leben verändernden Erfahrung werden, die uns glauben, lieben und hoffen lässt. Ich habe einen Traum, dass in unserer Gemeinde eine Leidenschaft für Gott entsteht, dass Gott spürbar gegenwärtig ist in unserem Singen und Beten, Feiern und Arbeiten. Dass unsere Frömmigkeit authentisch und ansteckend ist, dass wir brennen für Gott, ohne fanatisch zu werden. Und dass wir Schritt für Schritt verwandelt werden zu Abbildern der Liebe Gottes. Ich habe einen Traum, dass Gott uns eine Gemeinschaft werden lässt, die die Ideale der Urgemeinde wieder für sich entdeckt und die geeignete Strukturen ausbildet, damit jeder Einzelne und die Gemeinde wachsen kann. Dass wir es riskieren, neue Wege zu beschreiten, wo die Alten nicht mehr weiterführen. Und dass wir uns an nichts anderem orientieren als an dem Wort Gottes, der Liebe und am gesunden Menschenverstand. Ich habe einen Traum von einer Gemeinde, in der jeder um seine Gaben weiß und dadurch persönliche Erfüllung findet, dass er sie dienend einsetzt und dabei gute Arbeit leistet, zum Heil und Wohl der anderen, zum Aufbau der Gemeinde, zur Ehre Gottes. Ich habe einen Traum von einer Gemeinde, in der die Leiter leiten, ohne zu herrschen. Und in der die hervorragende Gabe der Leiter die ist, andere zu inspirieren und aufzubauen und die in ihnen schlummernden Kräfte freizusetzen. Ich habe einen Traum von einer Gemeinde, in der jeder einen Kreis von Menschen findet, mit denen er zusammen über die Fragen des Glaubens und über die persönlichen Belange des Lebens reden kann. Und ich träume davon, dass solche Gruppen uns befähigen, in unserem Alltag als Christen zu leben und der Gemeinde zu dienen. Ich habe einen Traum, dass unsere Gemeinde ihre Verantwortung für Stadt und Land wahrnimmt, dass wir aufmerksam sind für sozial- und wirtschaftspolitische Zusammenhänge und dass wir daraus einen alternativen Lebensstil entwickeln und leben, dass wir ethische Maßstäbe entwickeln und für sie auch politisch und positiv eintreten, ohne dabei zu vergessen, dass erst der wiederkommende Christus die neue Welt Gottes schafft. Ich habe einen Traum. Es ist der Traum der Gemeinde Jesu im 21. Jahrhundert. Es ist der Traum von einer Gemeinschaft, in der Jesus im Mittelpunkt steht. Und von einer Gemeinschaft, in der die Lebendigkeit Gottes erfahren wird und von der Kraft und Licht ausgeht in die Welt um uns herum. Ich bin davon überzeugt, dass Gott mit uns und durch uns eine solche Gemeinschaft schaffen will. Und ich will alles dafür tun, dass wir hier in unserer Gemeinde eben nicht nur vom Leben träumen, sondern dass wir diesen Traum dann auch leben. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe diesen Traum von Gemeinde, der Gemeindeleitung in unserer ersten Sitzung vor über anderthalb Jahren als Andacht vorgelesen. Und wir haben uns dann darüber unterhalten. Und jemand sagte damals, du weißt schon, dass wir hier in einer Gemeinde von lauter alten Menschen sind. Ja, das wusste ich und das weiß ich. Aber das ist keine Frage des Alters. Und ich glaube, dass ein solcher Traum uns auf die Spur setzen will, die Richtung weisen, uns beflügeln möchte, um in diese Zielrichtung unterwegs zu sein. Keine Frage des Alters, sondern dass wir dem Vertrauen, der überbitten und verstehen, geben können. Also träumen wir gemeinsam.